Das Thema des Gottesdienstes kam jetzt schon mehrfach vor, Heil und Heilung, Krankheit, alles, was damit zu tun hat. Ich möchte mit einem ersten Punkt beginnen, wie Bethesda zum Ort der Gnade wird. Und ich lese in Abschnitten aus dem Evangelisten Johannes, ihr habt es auch abgedruckt, auf dem Plättchen. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Ja, ich habe das eben angedeutet. Ich führe euch heute mit dem Evangelisten nach Jerusalem, an den Ort Bethesda. Und vielleicht habt ihr aus den Beschreibungen, es sind ja nur wenige Andeutungen, schon gemerkt, es handelt sich tatsächlich um einen antiken Heilort. Also wir könnten sagen Bad Bethesda. Wir sind jetzt in Bad Bethesda. Und es wird ein bisschen von der Szenerie beschrieben, das hilft uns, das Evangelium auch zu verstehen, wenn man sich das ein bisschen vorstellt. Tatsächlich ist es in diesem Fall so, dass man das auch ausgegraben hat. Man kann also, wenn man mal wieder nach Jerusalem kann als Tourist, das auch ansehen. Es ist ein großer Teich gewesen dort, 100 Meter mal 60 Meter, also ein großes Rechteck. In der Mitte war dieser Teich nochmal geteilt und um diesen großen Teich waren also 5 Hallen errichtet, 5 Säulenhallen. Und nun wird uns berichtet, dass diese Hallen voll mit kranken Menschen waren. Also alle Gebrechen, die Menschen damals so hatten, waren an diesem Ort versammelt und sie waren deshalb an diesem Ort versammelt. Vielleicht gehörte das zur Wohlfahrtspflege damals der Stadt Jerusalem, dass sie diese Hallen da gebaut haben. Es gab eben dieses Wasser im Teich Bethesda, wo man sich eben erzählte, ab und an geschieht ja ein Wunder und wer da zuerst reingeht, wird geheilt. Es war nur eine schwache Hoffnung, aber wie das so ist, wenn Menschen krank sind und ihnen keine Hoffnung bleibt, man greift nach dem letzten Strohhalm, den man hat. Und deswegen waren dort so viele Menschen an diesem Ort, Bad Bethesda. Ich habe den ersten Punkt so genannt, wie Bethesda zum Ort der Gnade wird. So heißt dieses hebräische Wort Bethesda übersetzt, also Ort der Gnade. Und wir hören, wie Jesus die Szenerie betritt. Und ich möchte noch eins sagen, auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Wir sind im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium ist es so, dass der Evangelist auch an einer Stelle sagt, ich erzähle euch nur ausgewählte Zeichen. Keine Wunder, das Wort vermeidet er. 7 Zeichen erzählt das Johannesevangelium. Dieses ist eines der Zeichen. Und dem Evangelisten ist es deshalb so wichtig, von Zeichen zu sprechen, weil er nicht so eine magische Wundergläubigkeit produzieren will, sondern weil es alles immer auf Christus hinweist. Es sind letztendlich immer Zeichen, die Christus darstellen, wie er ist, wie er an uns handelt. Und so ein Zeichen finden wir auch hier vor. Und die Besonderheit bei dieser Heilungserzählung ist die, es gibt ja viele Heilungserzählungen, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Der Normalfall ist doch so, also wie wenn Menschen jetzt auch hier in das Segnungszelt gehen, da ist ein Mensch, der hat ein Anliegen, fasst sich ein Herz und geht hin und sagt, bitte, lieber Herr oder liebe Leute, helft mir zu beten, dass ich Heilung erfahre, dass ich Hilfe erfahre. Und hier haben wir einen der wenigen Fälle, dass Gott selbst, Jesus, die Initiative ergreift und eben genau an diesen Ort geht, Bad Bethesda, wo diese vielen Kranken liegen. Wir wissen nicht, warum er sich diesen einen ausgesucht hat, aber er geht auf diesen einen Menschen zu und dann heißt es so ganz lapidar, aber da steckt ganz viel drin. Jesus sieht ihn an, Jesus erkennt ihn, er sieht alles vor sich, was diesen Menschen beschäftigt. Er sieht, dass er 38 Jahre lang krank ist und geht auf ihn zu. Ich möchte nur ganz kurz darin verweilen, ihr kennt das bestimmt auch, gerade bei diesen Themen, wir wenn uns was betrifft. Wir ringen ja auch und wollen immer alles tun, was an uns liegt. Aber es ist auch so gut, das Evangelium auch hier zu hören. Wir können gar nichts tun. Das Entscheidende muss immer Gott tun. Den Glauben muss immer Gott schenken. Ja, wir sollen einwilligen, wir sollen irgendwann Ja sagen. Ich fand das spannend, das habe ich gelernt im Nachdenken über diesen Text. Auch das Thema Heilung kann damit zu tun haben, dass ich erstmal sehe, Gott tut den ersten Schritt. Und deswegen ist mir diese Erzählung, wie sie nur so im Johannesevangelium überliefert wird, besonders kostbar. Also, er sucht sich diesen einen Mann aus und wenn wir jetzt eine Kamera dabei hätten, schwenkt im Prinzip die Kamera auf die Begegnung zwischen Jesus und diesem Mann. Sie stellt den Fokus scharf. Und vielleicht habt ihr auch die Frage, was ist mit den anderen? Es wird nicht erzählt. Also die vielen hundert Kranken, die da noch so liegen, um die geht es jetzt nicht mehr. Das ist dieser Punkt, den Iris vorhin angesprochen hat, was beim Thema Krankheit und Heilung immer mitschwingt. Gut, dass es Heilung gibt. Hier gibt es auch eine Heilung, aber es ist einer von ganz vielen. Aber das ist sehr besonders, das Gnadenzeichen, was uns hier gezeigt und überliefert wird. Also erster Punkt, wie Bethesda zum Ort der Gnade wird, deshalb, weil Jesus in Aktion tritt und handelt. Zweitens, Krankheit und Kränkung. Ich lese mal weiter. Also Jesus ist bei dem Mann, sieht ihn an. Jetzt geht es weiter, da fragt er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Ich möchte nochmal den Fokus ein bisschen zurückschwenken. Wir sind also jetzt bei Jesus, der an diesen Ort geht, wo die vielen Kranken sind. Er hat sich diesen einen auserkoren, er sieht ihn an, er erkennt, 38 Jahre lang krank, er weiß alles und geht zu ihm hin, ergreift die Initiative mit einer Frage. Auch das habe ich schon mehrfach gesagt, es ist wirklich geistlich sehr tiefschürfend, sich den Fragen Jesu zu stellen, die Fragen, die Jesus stellt, sind geistlich sehr tiefschürfend, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch für uns. Schaut euch das generell in den Evangelienerzählungen mal an. Jetzt stellt er diese Frage, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr euch das mal vorstellt, also alle krank, dann der eine, mit dem Jesus redet, und dann stellt Jesus die Frage, willst du gesund werden? Ich kann mir verschiedene Reaktionen bei euch vorstellen, auch bei mir selber sind da so gemischte Gefühle. Erstmal ist man ein bisschen verstört und denkt, ist doch klar, oder? Alle, die krank sind, wollen gesund werden. Ist es nicht so? Und alle, die dort sind, wollen gesund werden. Und dieser Mann liegt 38 Jahre lang krank. Der will doch gesund werden. Was soll er anders? Warum ist er sonst dort, an diesem Ort? Weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus tiefschürfende Fragen stellt, bewegt mich diese Frage schon lange. Wir haben sie auch in der Bibelstunde bewegt und wir werden damit auch nicht fertig werden. Wir sind darauf zu sprechen gekommen und das kennt ihr vielleicht auch. Man kann sich, wenn man lange krank ist, in seiner Krankheit auch einrichten. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe dann so eine Kindheitserinnerung geteilt, die habt ihr vielleicht auch. Ich war nie lange oder ernsthaft krank oder so. Aber ich habe auch schöne Krankheitserinnerungen, wenn ich als Kind krank war und lag dann so im Bett. Meine Mutter ist zu Hause geblieben und hat mir so mein Lieblingsessen gekocht und so. Also daran denke ich gerne zurück, das war schön. Wie gesagt, waren harmlose Krankheiten. Aber macht vielleicht ein bisschen deutlich, so eine Krankheit. Psychologen sprechen in bestimmten Fällen vom sogenannten Krankheitsgewinn. Komisches Wort, aber meint genau dieses Phänomen, dass eine Krankheit ja manchmal auch schützen kann vor anderen Sachen oder man kriegt Zuwendung, die man sonst nicht hätte. Wir wissen nicht genau, was es bei diesem Mann ist. Auf jeden Fall, auf die Frage, willst du gesund werden, sagt er auch etwas sehr Tiefschürfendes, wo man auch viel dazu sagen kann. Die Antwort des Mannes lässt also tief blicken. Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Also erstmal führt er aus, warum er wie die anderen 100 Kranken auch dort ist. Ja, dieser kleine Strohhalm, den es dort gibt, das macht der Evangelist auch nicht schlecht, dass er sagt, das ist irgendwie Aberglaube oder so. Wer das in der Bibel mal nachliest, der liest im Kleingedruckten da auch noch ein paar Ausführungen dazu. Da heißt es dann, man erzählt sich, dass der Engel des Herrn, also nicht irgendjemand, sondern der Engel des Herrn von Zeit zu Zeit das Wasser bewegte und wer zuerst hineinstieg, der wurde gesund. Und jetzt sagt er eben, naja, ich habe keinen Menschen, der mich dahin tragen würde. Und das schwingt natürlich auch mit, dass es offensichtlich auch ein einsamer Mensch ist. Weil bevor er Jesus kennenlernt, das geht ja jetzt gerade erst los, hat er ja keine andere Heilungsperspektive als diesen Ort da in Bad Bethesda. Eigentlich, wenn ich Glück hätte und wenn ich Leute hätte, hätte Fahrradkette, und bin dann noch der Erste, der dort ist, dann könnte ich vielleicht geheilt werden. Das sagt er Jesus. Aber er sagt eben auch, und das ist mein Punkt, Krankheit geht oft mit Kränkung einher. Es schwingt ja auch ein Stück mit, er ist einsam. Und ihr kennt das vielleicht auch, ich glaube, das ist gerade bei Krankheiten, die man, naja, bei Krankheiten, die schwer sind oder die man vielleicht auch dauerhaft hat, ist das so, ja, kann man ja ausgegrenzt sein oder wie auch immer. Und führt das Thema Krankheit eben auch zur Kränkung. Ich finde dieses Wort Kränkung im Deutschen sehr aufschlussreich, weil es ja deutlich macht, schon von der Wortwurzel her, zwischen Krankheit und Kränkung gibt es einen Zusammenhang. Ja, also wer krank ist, da ist es manchmal mit der Kränkung nicht weit. Und ihr kennt das vielleicht auch, ohne dass man da ein Gesetz draus machen kann, wer ständig gekränkt ist, der kann auch krank werden. Oder wer unverarbeitete Kränkungen mit sich rumträgt, da steht eine Heilung aus. Und deswegen ist es mir wichtig, an dieser Stelle innezuhalten, weil das die Frage Jesu alles hervorruft. Willst du gesund werden? Und dann kommt eben diese Antwort, wo eben auch diese Kränkung mitschwingt. Und ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich auch dir stellen möchte, wie gehen wir mit Kränkung eigentlich um? Und da finde ich es ganz wichtig, bei diesem Thema, nehmen wir das einfach hin, schlucken wir das einfach oder setzen wir dieser Kränkung auch was entgegen? Also gegen Krankheit kann man ja oft nichts machen, aber Kränkung ist was anderes. Mir fällt Paul Gerhardt ein, der Liederdichter, viele von euch kennen das Lied, Befiehl du deine Wege. Da heißt eine Strophe, was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorge und wirf sie hin auf den, der dich gemacht. Also Paul Gerhardt wusste das auch schon, ein guter Seelsorger, der ja auch viel Not in seinem Leben erfahren hat. Und er stellt die seelsorgliche Frage, was kränkst du dich? Das heißt, Kränkung ist an der Stelle kein Schicksal, sondern du kannst mit der Kränkung ja was machen, du kannst sie vor den Herrn bringen. Du kannst sie dort ablegen. Ein wichtiger Punkt. Oder ich habe bei einem Psychologen gelesen, Wolfgang Schmidbauer, starke Persönlichkeiten zeichnen sich durch eine gute Kränkungsverarbeitung aus. Mir leuchtet das auch ein. Euch vielleicht auch. Weil, Hand aufs Herz, Kränkungen erfährt jeder. Ich muss nicht lange nachdenken. Ich hatte in der letzten Woche auch Kränkungen. Manche sind ja ausgesprochen, dann ist es vielleicht klar. Bei manchen ist es unausgesprochen, wo man sehr viel interpretiert. Aber es liegt doch trotzdem bei mir, wie gehe ich damit eigentlich um? Lasse ich mich davon jetzt kränken? Lasse ich mich davon runterziehen? Oder kann ich das beiseite legen und ja, Gott hinlegen? Für mich deckt diese Frage auf, willst du gesund werden, dass bei diesem Mann, der 38 Jahre lang krank liegt, auch dass seine Kränkungen, seine Schmerzen, seine Verletzungen ins Licht der Gnade gerückt werden, ins Licht der Heilung, die Jesus auf umfassende Weise schenken will. Das war der zweite Punkt, Krankheit und Kränkung. Ich habe jetzt noch ein dickes Brett, was ich mit euch bohren möchte, als dritten Punkt, Krankheit und Sünde. Ich bin jetzt nicht darauf eingegangen, dass Jesus diesen Menschen heilt und er seine Matte unter den Arm nimmt und geht, aber ich lese jetzt mal weiter, wie die Anschlusserzählung geht. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst seine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn: Wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm: Du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden: Es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Ich komme nochmal zu meinem Punkt. Krankheit und Sünde. Für jüdisches Denken ist Krankheit eine Folge der Sünde. Gesundheit ist nicht möglich ohne Sündenvergebung, aber Vorsicht, jetzt droht ein großer Kurzschluss und der passiert auch immer wieder in christlichen Gemeinden. Jemand ist krank und andere sagen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Das wird damit nicht gesagt. Das Beispiel Hiob beweist, wo die Freunde ihm das unterstellen wollen, dem ist nicht so. Und im Johannesevangelium, wenn wir ein bisschen weiterlesen von der Heilung des Blindgeborenen, da wird Jesus genau das von den Jüngern gefragt, warum ist er eigentlich krank? Ist er krank, weil der irgendwie sündig war? Und sagt Jesus, nein, war er nicht, auch seine Eltern nicht. Also, es gibt einen Zusammenhang, aber bitte nicht so auf diese Weise, dass wir anderen Leuten solche Diagnosen aussprechen. Das geht in die falsche Richtung. Wenn Jesus heilt, das will das aber hier positiv sagen, geht es um mehr als körperliche Heilung. Und jetzt hören wir in dieser Geschichte, dass sie eben nicht vorbei ist. Sie hätte ja vorbei sein können. Ja, die haben miteinander geredet. Jesus hat ihm das gesagt, er nimmt seine Matte und er muss ja deshalb die Matte gehen und weggehen, weil er hat an dem Ort, wo die Kranken liegen, die übrigen Kranken liegen, im Bad Bethesda nichts mehr zu suchen. Die Geschichte hätte zu Ende sein können, ist sie aber nicht. Und sie ist aus wichtigen Gründen nicht zu Ende, weil nämlich nun das Thema Sünde bzw. Sündenvergebung angesprochen wird. Jetzt lesen wir ja, dass Jesus zum zweiten Mal in diesem Fall die Initiative ergreift. Der Geheilte weiß ja gar nicht, wer da vor ihm stand. Er hat den Kontakt zu Jesus verloren. Und dann hören wir oder lesen wir, dass Jesus im Tempel, im Gewühle, diesen Menschen, ich denke planmäßig, noch einmal aufsucht und dann dieses Wort zu ihm sagt. In der Basisbibel steht, lade keine Schuld mehr auf dich. Prägnanter ist da Luther, der sagt, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Harter Brocken, oder? Aber macht genau dieses Thema deutlich, dass auch für Jesus Krankheit und Sünde, dass es da Zusammenhänge gibt. Ich verweise auf eine andere markante Erzählung, sowas schauen wir uns dann auch in der Bibelstunde an, diese berühmte Erzählung von den Freunden, die den Gelähmten zu Jesus tragen und durchs Dach runterlassen. Da ist ja die Reihenfolge umgekehrt. Erinnert euch an diese Geschichte. Ist aber typisch Jesus. Der ist krank, es ist völlig klar, dass er krank ist, aber Jesus macht nicht das, was für uns nahe liegt, sondern Jesus sagt als erstes, dir sind deine Sünden vergeben. Pharisäer ärgern sich. Und danach sagt Jesus erst, also damit ihr auch glaubt, hier steht der Menschensohn vor euch, nimm deine Matte und geh. Hier an dieser Stelle in Bad Bethesda ist die Reihenfolge umgekehrt, weil für Jesus das zusammengehört. Die Krankheit, die Heilung, Krankheit in einem viel größeren Sinn zu verstehen und deswegen auch das Thema Vergebung und Sündenvergebung mit hineinzunehmen. Man kann jetzt viel drüber rätseln, über dieses Wort, was meint Jesus eigentlich damit, sündige hinfort nicht mehr? Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Ein Chosen-Fan hat mir erzählt, wenn man sich das anschaut, wird das dort immer so dargestellt, wenn Jesus dann den Geheilten anspricht, sündige hinfort nicht mehr, dann wird diese Sache angesprochen, naja, der Geheilte hat ja vorher nur geglaubt, durch dieses Heilwasser dort wird er geheilt, jetzt hat er begriffen, Jesus macht das und er soll jetzt nicht mehr an Heilwasser glauben oder so. Also ich gebe das jetzt ein bisschen verkürzt wieder. Vielleicht eine Möglichkeit. Jemand anders hat gesagt, fand ich auch interessant, naja, wir wissen ja nicht, vielleicht war es auch was ganz Konkretes, was bei diesem Menschen vorlag, wenn der 38 Jahre lang da lag, hat er sich vielleicht auch sehr geärgert über die Menschen, die ihm nicht geholfen haben, dass es keinen gab, der ihn da zum Wasser getragen hat. Wir wissen es nicht. Ich denke, dass Jesus auf jeden Fall auch etwas Grundsätzliches dabei anspricht. Also wenn er sagt, sündige hinfort nicht mehr. Wenn Jesus heilt, macht er auf diesen umfassenden Zusammenhang deutlich, es geht also um mehr als körperliche Heilung, es geht immer um das ganze Leben vor Gott. Und mir gefällt deshalb die Auslegung am besten, die sagt, sündige hinfort nicht mehr, da geht es im Prinzip ums ewige Leben. Und es geht darum, dieser Geheilte hat Jesus erfahren als denjenigen, der heilt. Er soll an Jesus dranbleiben, er soll glauben und deswegen sozusagen auf der Spur der Vergebung bleiben. Søren Kierkegaard, ein dänischer Religionsphilosoph, hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt Die Krankheit zum Tode. Und das meint genau diesen Gedanken, den ich hier grundsätzlich versuche auszuführen. Wisst ihr, die viel schlimmere Krankheit, als gelähmt zu sein oder irgendein anderes Gebrechen zu haben, da gibt es ja viele. Die viel schlimmere Krankheit ist die zum Tode, nämlich dass wir in der Ewigkeit von Gott getrennt sind. Und deswegen ist das Allerentscheidendste, dass Jesus die Sünde anspricht, nicht um die Leute klein zu machen, sondern um die Vergebung der Sünde anzusprechen. Die wahre Hilfe und wahre Heilung schenkt und das Tor zur Ewigkeit öffnet. Also, noch eine Nebenbemerkung, die ich auch interessant finde, das ist auch Johannes-Evangelium, große Symbolik in der Bibelstunde, fiel uns auf, was heißen denn die 38 Jahre eigentlich? Ich wusste es auch nicht, ich habe nachgeschaut. Weiß es jemand von euch, hat das eine Bedeutung, dass dieser Mensch ausgerechnet 38 Jahre lang krank war? War eine rhetorische Frage. Ja, es hat eine Bedeutung. Und zwar, es gibt im 2. Mosebuch eine Stelle, da erzählt Mose vor dem Überschritt ins gelobte Land, hält Mose eine ganz lange Rede und blickt nochmal auf die Geschichte zurück. Und da erzählt er von den 40 Jahren Wüste. Und dann kommt die Zahl, also 2. Mose 2, Vers 14 war das, glaube ich, 38 Jahre. Und diese 38 Jahre beziehen sich auf die Generation, die in der Wüste war, aber sterben muss und nicht ins gelobte Land gehen kann. Ja, das war ja die Strafe dafür, dass das Volk Israel Gott nicht vertraut hat, dass diese Generation nicht ins gelobte Land gehen kann. Ich habe euch vorhin einleitend gesagt, es ist ein Glaubenszeichen, was uns hier beschrieben wird. Wenn man das jetzt mal grundsätzlich überträgt, die Situation, unsere Situation ist die, dass wir vielleicht auch gelähmt daliegen oder dass es andere gibt, die so gelähmt daliegen wie dieser 38 Jahre lang bewegungsunfähige Mann. Und jetzt heißt aber das Evangelium, dass er kommt, dass Jesus vor diesen Menschen steht und dass er den Weg öffnet. Und den Weg öffnet er über die Vergebung der Sünde. Und deswegen ist das hier auch so mit diesen unangenehmen Beiklängen versehen. Jesus gerät ja selber in den Konflikt. Also dafür, dass Jesus heilt, dafür, dass Jesus von der Sünde befreit, können wir auch in dieser Geschichte lesen, was das für eine Konsequenz für ihn hat. Ihn trifft der Zorn der Sünder und dafür muss er ans Kreuz. Aber letztendlich ist das tiefes Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns von der Krankheit heil zu machen. Dafür hat er seinen Kopf hingehalten. Deswegen wiederhole ich nochmal diese Punkte, weil ich denke, dass sie auch für unser Leben viel sagen können, wie Bethesda zum Ort der Gnade wird, mit Jesus, der auf den Plan tritt. Krankheit und Kränkung. Und das dritte große Thema, Krankheit und Sünde oder Sündenvergebung. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.